Das angeblich hässlichste Haus Berlins. Als Hauptstadttouristen seid ihr vielleicht schon mal dran vorbeigelaufen. Als Berliner sowieso. Es befindet sich ganz in der Nähe des Alexanderplatzes. Memhardtstraße, Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Ein dunkler, graubrauner Kasten, an dem der Staub und Dreck der Stadt klebt. Die BZ forderte schon, Zitat, die Sprengung des Schandflecks. Hinter dem hässlichen Gebäude wird es dann sehr schön. Da liegt das Scheunenviertel. Das Café St. Oberholz kennt ihr vielleicht oder ihr habt schon mal bei Monsieur Bong in der Schlange gestanden. Und mittendrin die legendäre Berliner Volksbühne. Was kaum jemand ahnt, der heute zwischen den sanierten alten Häusern flaniert, fast all das sollte abgerissen werden. Wäre die Mauer nur ein paar Jahre später gefallen, dann stünden da heute noch viel mehr hässliche Häuser. Denn hier plante die DDR eine Flächensanierung. Das waren keine Zukunftsvisionen, das waren konkrete Pläne. So konkret, dass die Gebäude in der Abrisszone zum Teil bereits aus dem Kataster gestrichen wurden. Obwohl sie noch da waren, existierten sie offiziell gar nicht mehr. Und das führte dazu, dass sich die Techno-Pioniere kurz nach dem Fall der Mauer die beinahe philosophisch anmutende Frage stellten: Ist es illegal, einen Club in einem Gebäude zu betreiben, das es gar nicht mehr gibt? Der Wahnsinn des Wendejahres. Für die Love Parade war er unglaublich wichtig. Ich bin Anja Schneider, DJ und Produzentin aus Berlin. Herzlich willkommen zur Folge 2.
The Story of Love Parade, ein Original Podcast von 90s. Das Radio für den coolen Sound der 90er.
West-Berlin 1989. Nachdem im Juli die erste kleine Love Parade mit gerade mal 150 Feiernden vorbei war, wussten alle, das muss im nächsten Sommer wiederholt werden. Doch bis dahin würde die Stadt eine ganz andere sein. Denn wenn der westdeutsche Fernsehzuschauer im Herbst 89 die Tagesschau einschaltete, sah er, dass auf der anderen Seite der deutsch-deutschen Grenze Menschen auf die Straße gingen. Wir sind das Volk, die Mauer muss weg. Im November 89 war sie plötzlich wirklich weg, beziehungsweise offen. Und für alles, was dann geschah, gab es kein Drehbuch. Menschen lagen sich in den Armen, Mauerspechte, Freudentaumel, Trabis am Kudamm. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Das kleine, gemütliche, von Mauern und Grenzen umzingelte West-Berlin, das gab es nicht mehr. Und das wirkte sich nicht nur auf die Stadt und das gesamte Land aus, auch auf die junge Techno-Szene. Die veränderte sich dadurch geradezu in Lichtgeschwindigkeit. Denn eigentlich wurde die sowieso schon kleine West-Berliner Szene kleiner. Bis zum 9. November. Gleich nach dem Mauerfall war ein Club wie das legendäre UFO plötzlich rappelvoll. Die Raver aus dem Ostteil der Stadt hatten bisher nur über das Westradio von dem angesagten illegalen Techno-Club gehört. Natürlich durfte man in der ehemaligen DDR offiziell den Sender Freies Berlin nicht hören. Aber Ende der 80er war den Kids das ziemlich egal. Die Sendung SF Beat mit Monika Dietl war Pflicht. Auch für DJ Paul von Dyk.
Ich glaube, so wie alle Ostberliner über Monika Dietl und den SF Beat, den wir alle gehört haben. Und insofern haben wir immer gehört, was alles Tolles stattfindet in West-Berlin, konnten aber nie hin.
Das UFO oder das Fischlabor waren oft nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt und durch die Mauer trotzdem unerreichbar. Ganz nah und unendlich weit weg zugleich. Doch jetzt konnten sie hin, einfach so. Mein Ostberliner Freund Wolfram Neugebauer, besser bekannt als DJ Wolle XDP, eilte damals sofort in den Westteil der Stadt.
Am 9. November ist die Mauer aufgegangen, wir waren am 10. November bei mir im UFO, weil wir da unbedingt hingehen mussten.
Und, da und wie war das denn wirklich? Das müssen wir nochmal beschreiben. Wenn man das nur aus dem Radio kennt und dann das erste Mal, mir ist jetzt, ich will nicht wissen West-Berlin, ich will wissen, wie das im UFO für dich war.
Ja, im UFO, lustigerweise, mein bester Freund, der ist schon im Westen gewesen, der ist also ausgereist Ich glaube, 87 oder 88 oder so ist der nach dem Westen. Und wir hatten halt noch Kontakt. Und nachdem wir aufgegangen ist, dann haben wir uns getroffen und dann haben wir beschlossen, wir gehen nächsten Tag, also am 10. November, gehen wir dann abends mal in die Clubs. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was hast du denn so Vorstellungen? Ja, wir wollen ins UFO. Und dann guckte mich mein Freund Arne halt an und sagte so, wie UFO? Wo kennst du denn das UFO? Wir hatten ja keine Bilder, wir hatten keine Ahnung, wie das aussehen könnte. Also ich habe eigentlich gedacht, UFO wäre so ein Club, ich weiß nicht, wer den Film Beat Street kennt. Da gibt es so Szenen, wo die so eine großen Roller-Disco, so eine riesen Disco haben. Und ich habe natürlich gedacht, UFO wäre ein Mordsmedia-Club. So, das war schon eigentlich, wenn man drin war, war es dann schon open-minded irgendwie.
Also, aber der Club selber war erstmal enttäuschend für dich.
Oh ja, der Club selber war schon, der war schon ziemlich klein, das war schon so.
Die Raver aus dem Osten entdeckten den Westteil der Stadt. Neue Clubs, neue Menschen und die Musik, die sie schon aus dem Radio kannten. Der Grenzverkehr ging jetzt auch in die andere Richtung viel einfacher. Denn bisher musste man als Westbesucher im Osten pro Aufenthaltstag und Person mindestens 25 West in Ostmark umtauschen. Das fiel jetzt weg. Genauso wie die Kontrollen der Volkspolizei. Stattdessen gab es hier Freiflächen und Räume zu erobern. Schnell verstanden die Raver, was hier möglich war. Sie kamen mit Taschenlampen und Brecheisen, suchten Orte für illegale Technopartys. Denn entlang der Mauer hatten die Stadtplaner der ehemaligen DDR vieles verfallen lassen. Wenig Menschen, viel Platz. Und damit die ideale Spielwiese. In einigen der Gebäuden, die Krieg und DDR-Misswirtschaft überstanden hatten, eröffneten schnell die ersten Clubs. Im Scheunenviertel zum Beispiel der Toaster, die Gogo-Bar, das KDW und der Eimer. Auch Dimitri Hegemann, Gründer der Westberliner Clubs UFO und Fischlabor, kribbelte es damals in den Fingern. Dass er im Osten in diesem genialen Niemandsland etwas machen wollte, war ihm schnell klar. Nur was genau, das wusste er eine ganze lange Zeit nicht.
Wir haben in dieser Zeit, wo die Stadt irgendwie explodierte, die Stimmung bombig war, die Mauer war auf, und es war einfach eine sehr gute Stimmung in der Stadt und alle waren aufgeregt. Da haben wir auch einen Raum gesucht. Es kam täglich Meldungen, viele hatten schon einen Ort gefunden, wo man sich traf und wo man auch feierte.
An der Leipziger Straße entdecken zwei seiner Mitstreiter dann ein leerstehendes Gebäude, das sogar noch von einem Hausmeister verwaltet wird. Um hineinzukommen, behaupten sie, dass sie auf der Suche nach Räumen für eine neue Galerie seien. Das klingt harmlos. Und zugleich sind Galerien in der wiedervereinten Stadt gerne gesehen und gefördert. Sie erhalten offiziell einen Schlüssel. Abends gehen sie wieder hin. Dieses Mal zusammen mit Dimitri und inspizieren das Gebäude genauer.
Wir sind dann darum gestiefelt, da oberirdisch erst. Und nachher fanden wir auch so eine Tür, die in den Keller führte. Und mit Kerzen oder mit Feuerzeugen sahen wir das, wie als würde man eine Pyramide öffnen und geht da hinein.
Der Raum, den sie finden, ist der Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses, der lange im Dornröschenschlaf gelegen hat. Sie würden ihn ab 91 in einen der wichtigsten Clubs der Stadt verwandeln, den Tresor. Auch wenn ihnen das damals nicht klar ist.
Komm, wir machen das einfach mal. Wir wussten auch nicht, ob das jetzt weitergeht, ob das vielleicht so eine Bewegung ist, die vielleicht eine Woche dauert, eine Party oder zwei Partys.
Strom ist wundersamerweise vorhanden, Wasser nicht. Aber auch das kriegen sie hin.
Und dann haben wir einfach einen Hydranten uns geholt von den Wasserwerken, mitten auf der Leipziger Straße. Die Polizei hat uns da sogar geholfen und dachten, das wäre ganz wichtig. Und ich weiß noch, wie wir das alles so verknotet haben und dass die Leitungen liefen. Irgendwann haben wir dann diesen Hydranten geöffnet, so mit Zuruf, jetzt öffne, Regina öffnet auf der Straße. Dann kam ein riesen Wasserstrom. Ich lag unten im Keller und hatte versucht, diese beiden Rohre, die verschiedene Durchmesser hatten, zusammenzuflanschen mit Gaffertape. Dann wumm, kam dieser Wasserstrom da durchgeschossen und oben riefen schon, es ist da, das Wasser, wo alle waren glücklich.
Alles geht. Irgendwie. Tim Renner, in den 90ern Kopf des Musiklabels Motor Music, später Chef von Universal Music Deutschland, Kulturstaatssekretär des Landes Berlin und bis heute Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg, beschreibt diese Zeit so.
Die Clubs haben sich dadurch entwickelt, dass wir plötzlich unglaublich viele Freiräume hatten. Die Mauer ging halt durch die Mitte der Stadt. Mitte der Stadt ist normalerweise in anderen Städten zugebaut und sehr, sehr teuer. Und hier hattest du plötzlich lustigerweise auf beiden Seiten der Mauer, weil das natürlich nicht unbedingt attraktive Locations waren, eher Brachen, respektive verlassene Gebäude.
Clubs entstanden in Gebäuden, die es zum Teil offiziell gar nicht mehr gab. Die Szene profitierte auch davon, dass die Ordnungshüter und die politischen Entscheider nach dem Mauerfall ganz, ganz andere Probleme hatten. Stellenabbau und Proteste im Ostteil der Stadt. Besetzung der Stasi-Zentrale. Volkskammerwahl. Währungsunion. Berlin verkaufte ein großes Grundstück am Potsdamer Platz an den Daimler-Benz-Konzern. Und dann wurde Deutschland durch einen verwandelten Foulelfmeter von Andy Brehme auch noch Fußballweltmeister. Dass sich da ein paar junge Leute mit lauter Musik in den abrissreifen Bauten entlang der Mauer die Zeit vertrieben, war nur eines von viel zu vielen Themen. Und für die Oberen kein besonders wichtiges. Man konnte sich ja nicht um alles kümmern. Eine Zeit ohne Regeln. Denn während die DDR-Organe sich nicht mehr durchsetzen konnten und die Westpolizei keine Befugnisse für den Ostteil hatte, herrschte ein Vakuum. So hat es auch Smiley erlebt. Einer der legendärsten Türsteher Berlins.
Meine Erfahrung war übelst positiv. Also so viele junge Menschen, ohne Erwachsene, ohne irgendwelche Autoritätsfiguren, weil die Bullen waren nicht da, da waren keine Ämter. Es war einfach ein freier Platz, Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain und alle Hinterhöfe waren frei.
Alles.
Alles ging. Und die Regeln haben wir haben uns selbst geregelt, was lustig war unter so vielen Menschen.
Nur so konnten Clubs entstehen wie die Ständige Vertretung. Der erste Techno-Club im Osten, im Keller der Kaufhausruine im Tacheles. Den Strom klauten die Betreiber aus dem Nachbarhaus. Und nur so ist es zu erklären, dass es Clubs wie den Eimer gab, die jedem Ordnungsamt-Mitarbeiter einen sofortigen Herzinfarkt beschert hätten. Genau genommen hieß der Club Im Eimer. Das Im stand für inoffizieller Mitarbeiter. So nannte die Stasi in der DDR Personen, die verdeckt für sie arbeiteten. Und für manche Besucher war der Name bestimmt auch Programm. Journalist Heiko Zwirner beschreibt den Club so.
Im Erdgeschoss fehlte der Fußboden. Das Publikum stand im Keller und sah hoch, dahin, wo der Rest des Erdgeschosses die Bühne bildete.
Ostberliner Hooligans trafen auf Postpunks. Ex-Breakdancer tanzten neben Kreuzberger Hausbesetzern. Schwule, Lesben, amerikanische Expats, Szenegrenzen fielen. Wilde Partys. Unglaubliche Locations. Große Euphorie. Die verlassenen Gebäude boten nicht nur Platz für Clubs und Partys, sondern auch für die Leute, die sie besuchten. Henrik aus dem 90s-90s-Team war damals Teil der Techno-Szene und erlebte auch Hausbesetzungen.
Es gab in Ostberlin so viel Leerstand. Wir wurden richtig Fachleute im Erkennen von leerstehenden Wohnungen. Fenster nicht geputzt, nachts kein Licht, die Briefkästen waren leer oder nicht beschriftet. Und dann haben wir die Wohnung aufgebrochen einfach. Das waren so alte Altbautüren, die gingen leicht auf. Das eigene Schloss eingebaut.
Nach dem Mauerfall wurden im Ostteil der Stadt schon bald ganze Häuser besetzt. Die meisten im Bezirk Mitte. Es waren weit über 100. Wie viele genau, weiß niemand so richtig. Dazu kam, dass viele DDR-Bürger der neuen Freiheit nicht trauten. Sie ließen ihre Wohnungen samt Inventar kurzerhand zurück und brachen auf in den Westen. Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Bis zum Sommer 1990 verließen mehr als eine halbe Million DDR-Bürger ihr Land Richtung Bundesrepublik. Henrik zog in eine dieser zurückgelassenen Wohnungen.
Wir waren eine Gruppe aus Studenten und Zivildienstleistenden aus Westdeutschland. Ein Pärchen kam aus Leipzig. Wir haben den gesamten Seitenflügel bekommen. Und dann muss man Glück haben, die richtige Wohnung zu kriegen. Und ich hatte ein bisschen Pech. Bei mir in der Wohnung hatte der Vormieter versucht, mit Plastikfliesen, so schwarzen Plastikfliesen, das Bad zu dekorieren. Die mussten sofort runter. Und in der Wohnung lagen Unmengen an Büchern. An eins kann ich mich erinnern, die Verfassung der DDR. Ich so, Verfassung? Hatten die kein Grundgesetz dort? Egal, DDR war vorbei, die schwarzen Fliesen, die Bücher, alles auf dem Müll.
Die Annäherung von Ost und West funktionierte in der Clubszene schnell und unkompliziert. Es gab eine große Neugierde und eine große Gemeinsamkeit, die Liebe zum Techno. Die Westberliner DJ und Produzentin Ellen Alien erinnert sich im Gespräch mit mir.
Also ich hing dann eigentlich nur noch mit Ossis ab, weil ich das halt auch spannend fand, wie die miteinander umgegangen sind. Das war ganz anders als im Westen.
Die Love Parade passte perfekt in diese Zeit. Sie schaffte, womit sich das Land noch Jahre später schwer tun würde. Eine harmonische Wiedervereinigung. Zum Beat der Musik. Das liegt auch daran, dass Techno im Gegensatz zur Mainstream-Musik keine komplizierten englischen Texte braucht. Denn im Osten hatte kaum jemand gute Englischkenntnisse. DJ Tanit, ein wichtiger DJ dieser Phase in Berlin, bestätigt das.
Wir hatten keine Texte, die Texte waren egal.
Techno steht für eine neue Offenheit, für ein neues Miteinander. Genauso wie Tanit mit seinem West-Hintergrund empfindet das auch DJ Paul van Dyk, born and raised in Eisenhüttenstadt.
Ein ganz wesentliches Element dieser Jugendkultur ist, dass es eben ohne jede Form von Ausgrenzung stattfindet, sondern dass, wenn du respektvoll und tolerant mit deinem Nachbarn umgehst, bist du herzlich eingeladen, bei allem dabei zu sein, was diese Jugendmusikkultur zu bieten hat.
Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass in einer Zeit so großer Umbrüche und Veränderungen eines anscheinend nie in Frage gestellt wurde. Dass die noch zu Mauerzeiten geplante zweite Love Parade auch wirklich stattfinden würde. Wobei, auch zwischen Ausgabe 1 und 2 würde es viele Änderungen geben. Das sollte auch Miriam Scheffler erfahren. Sie war eine der entscheidenden Figuren der Love Parade 1989. Anfang 1990 kontaktiert sie Dr. Motte. Immerhin gibt es viel zu organisieren. Doch Mottes Antwort fällt anders aus, als Miriam erwartet hat.
Ich weiß, dass wir dann irgendwie im Frühjahr drauf oder im, also so Winter, späten Winter, dann irgendwie mal bei Motte angerufen hatten und gefragt hatten, hey, und jetzt, ne, wollen wir das jetzt wieder so machen? Und ne, so, und dann hat er nur gesagt, so, ach ja, ich organisiere das schon und ich brauche keine Hilfe. So, und da haben wir gesagt, na gut, bitte, dann ist das so. Und ja, dann haben wir auch nichts mehr mitorganisiert.
Miriam ist raus. Einfach so. Das entscheidet Motte. Und sie ist nicht die Einzige aus der Urbesetzung, die ausgeschlossen wird. Dass Motte die Pioniere der ersten Stunde nicht mitgenommen hat, Miriam erzählt mir, dass sie damit ihren Frieden gemacht hat. Und ich erinnere mich ganz gut an eine Unterhaltung mit Dr. Motte und da sagt er etwas für mich sehr Erstaunliches. Er bedankt sich bei der Truppe der ersten Love Parade, dass damals alles so gut geklappt hat. Und er entschuldigt sich, weil, ja, man hätte eigentlich auch mit dem Team von damals weitermachen können. Respekt. Das Rückblicken nochmal neu zu bewerten, das kriegt bestimmt nicht jeder hin. Damals traf Motte auch die Entscheidung um die Musikauswahl für die Love Parade 1990, wie sich DJ Tanit erinnert.
Da musste man sich bei Motte um Krebs bewerben, dass die dann laufen dürfen. Und bei mir hat er gedacht, ja, du brauchst auch ein paar Jahre.
Die zweite Ausgabe der Love Parade startet am 7. Juli 1990. Wieder am Wittenbergplatz. Wieder geht es den Kudamm entlang. Herzchenbrillen, Kostüme, Perücken. Die Love Parade wird bunter und ausgelassener. Die kleine Familie, bestehend aus 150 Mitgliedern, ist innerhalb eines Jahres rasant gewachsen. Denn jetzt sind 2000 Besucher dabei. Das Motto, The future is ours. Die Rahmenbedingungen haben sich radikal verändert. Die Stimmung ist weiterhin großartig. Ellen Alien, DJ, Produzentin und Labelchefin, war mit dabei.
Das war natürlich dann auch für alle so, oh, wir gehen jetzt auf die Straße, ziehen uns lustig an. Es war halt so ein Event. Auch der Frei, also auch so ein, ja, wir gehen jetzt auf den Kuhdamm, wo normalerweise halt Spießer hingehen und einkaufen gehen. Und da haben wir dann halt einfach getanzt. Und es war natürlich schön. Und es war halt auch was Rebellisches.
Die größere Teilnehmerzahl verändert auch das Gefühl. Es sind nicht mehr 150 gut sichtbare Menschen, sondern erstmals eine Masse, in der man gut abtauchen kann. Man ist jetzt Teil von etwas Großem. 90s-90s-Moderator Rob Green hat ebenfalls mitgefeiert und war ebenfalls restlos begeistert.
Wir waren vereint. Es war egal, ob aus dem Osten, ob aus dem Westen. Das war die Berlin der 90er. Jeder konnte machen, jeder konnte sich austoben. Ein Love Parade war für mich genau das Bild der 90er. Es ging alles.
Die Love Parade 1990 war zweifelsohne besonders. Alle, die dabei waren und mit denen ich gesprochen habe, bestätigen das. Selbst DJ Tanit, der nach Meinung von Motte noch nicht gut genug war, um mein eigenes Tape beizusteuern, hat die Parade geflasht.
Es gab auch da keinen Ost-West-Unterschied. Das war scheißegal, woher man kam. Jeder hatte sich eher für den anderen interessiert. Die Zusammenwachsen hat da wirklich als erstes funktioniert.
Ich erinnere mich, dass auch DJ Westbam gestrahlt hat, als ich mit ihm über die erste deutsch-deutsche Love Parade gesprochen habe. Er meinte, die Beats wären aus dem Westen gekommen, das Lebensgefühl und die Energie aus dem Osten. Und dann war da noch etwas, das sich durch den Mauerfall änderte. Es gab Drogen. Natürlich hat es die in West-Berlin auch vorher schon gegeben, vor allem Heroin. Nicht zuletzt durch den großen Erfolg des Buchs »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« war Berlin als Drogenhauptstadt zu zweifelhaftem Ruhm gekommen. Das Buch basiert auf den Erzählungen von Christiane F., die darin schonungslos über ihre Zeit in der Drogenszene berichtet. Auch 90s-90s-Hörer Thomas war damals zu Besuch in Berlin und hat die offene Szene erlebt.
Du hast Ecken gesehen, ja, da ging es schon härter zur Sache. Und also mit Heroin, ich möchte nicht sagen, es wurde richtig öffentlich konsumiert, aber es hat auch keiner so wirklich versteckt. Und wir, ich sage jetzt mal so Kleinstadtkinder, ja, dass das so krass zu sehen war.
Partydrogen waren bisher in West-Berlin nicht verbreitet. Die typischen geweiteten Pupillen, die sogenannten Telleraugen, suchte man somit auf Videos der ersten Love Parade vergeblich. Druff waren die Besucher der Parade 1989 jedenfalls nicht. Erinnert sich auch die Organisatorin Miriam Schäffler.
Alle waren mega gut drauf und einfach so geflasht und vor allem höchstwahrscheinlich völlig ohne Drogen.
Sogar der leitende Polizist der ersten Love Parade, Alfons Wörlitz, bestätigt das.
Beim Thema Love Parade ist das Thema Drogenkonsum ja auch immer relativ nah angelegt. Haben Sie davon was mitbekommen?
Bei dieser Demonstration gar nichts.
Doch jetzt änderten sich die Drogenrouten in Europa schlagartig. Im ehemaligen europäischen Ostblock gab es zwar keinen Schlafmond für die Heroinerzeugung, aber Labore, die auf Chemie setzten. Ihr erfolgreichstes Produkt? Ecstasy, auch kurz E oder MDMA. In England schon länger populär und ich erinnere mich, dass es auch bei den Frankfurtern damals schon angesagt war. Auch Miriam staunte damals, dass die Raver vom Main viel krasser Drogen konsumierten als die Berliner.
Die waren immer vollgedröhnt bis unter die Haube, ne?
Hatte die Mauer bisher den Siegeszug von Ecstasy verhindert, war es plötzlich überall. 90s-90s-Hörer Sebastian erlebte hautnah mit, wie bei der Parade die kleinen Glücklichmacher unters Volk kamen.
Naja, Und dann waren wir da und wir verbrachten diesen Nachmittag auf der Love Parade. Und um diese beiden Belgier, die kannten da irgendwie total viele Leute. Und es dauerte eine Weile, bis ich rausgefunden habe, dass der Typ Pillen vercheckte. Und zwar nicht so einzeln, sondern immer so gleich in Tütchen mit 20 Stück, 30 Stück, die dann von irgendwelchen anderen Typen weiterverkauft wurden.
Der britische Drogenforscher David Nutt schreibt in seinem Buch Drugs Without the Hot Air über Ecstasy: Die Droge hat deutliche Auswirkungen auf das Genre der Dance-Musik. Das Versprechen? Euphorische Zustände. Denn diese Musik klingt besonders gut, wenn man Ecstasy genommen hat. Auch Mark Reeder probierte es aus.
Plötzlich liebten wir uns alle. Wir waren alle Freunde.
Alan Alien fiel auf, wie Ecstasy die Szene veränderte. Plötzlich wurden alle freundlich.
Irgendwann habe ich es dann selber probiert, weil ich dann auch gesehen habe, wie Gott gesagt, Türsteher oder Faschos, die auf einmal ganz herzlich wurden und sich befreundet haben mit allen und türkische Freunde hatten. Und dann war das einfach gar kein Thema mehr.
Ein Ort wie Berlin gab es damals kein zweites Mal auf der Welt. Marc ist sich sicher, dass diese besonderen Bedingungen zu all dem geführt haben, was noch folgen würde.
Ohne diesen Mauerfall wäre das nicht so passiert. Wäre Techno heute vielleicht irgendwie so eine Randnische irgendwo in Vergessenheit geraten oder sowas?
Die Love Parade 1990 bleibt ein lokales, Gesamt-Berliner Ereignis. Das liegt auch daran, dass zu dieser Zeit kaum ein Raver aus Westdeutschland die lange Autofahrt für eine kleine Parade auf sich nehmen will. Die Transitstrecken durch die noch bestehende DDR sind eine Staufalle. Die Fahrt aus Köln, Frankfurt oder Stuttgart kann bis zu 12 Stunden dauern. Im nächsten Jahr würden neue Protagonisten die Bühne betreten, wie Jürgen Lahrmann. Der kam aus Frankfurt am Main. Dort gab es ja schon mehr Clubs, professionellere vor allem, und eine deutlich größere Szene. So gesehen war es eigentlich ein Witz, dass die größte Techno-Parade der Welt ausgerechnet in Berlin ihren Ursprung hatte. Als Jürgen, auch genannt GL, nach Berlin kam, war sein erster Gedanke:
Ja, das ist ganz lustig, aber die sind ja hier Jahre hinterher.
Er und einige andere würden dafür sorgen, dass sich das ändern würde. Und mit der Veränderung kam auch das große Geld und der große Streit.
Nein, es ist wirklich so, dass die Love Parade im Background die größte Hate-Veranstaltung ever war.
Und dann explodierten die Besucherzahlen. Nur noch ein paar Jahre, dann sind es plötzlich 500.000. Der kleine Kudamm platzt aus allen Nähten.
Die Stadt war einfach zu geschissen mit Menschen.
Das nächste Mal bei The Story of Love Parade. The Story of Love Parade ist ein 1990s Original Podcast mit mir, Anja Schneider. Autoren dieser Folge: Henrik von Bodenhausen und Clemens Buchholt. Produktion: Alexander Breest. Teilt den Podcast auf Facebook und Insta mit euren Freunden. Gebt uns Feedback und eure Love Parade Erinnerung per Mail an loveparade@90s90s.de, in der kostenlosen 90s90s App oder auf 90s90s.de. Da gibt's auch mehr Hintergrundinfos, Videos und Fotos zur Love Parade.
The Story of Love Parade, ein 90s90s Original Podcast. Die Musik der Love Parade hört ihr 24/7 in einem eigenen Radio. 90s90s Love Parade. Jetzt entdecken in der App und im Web. 90s90s.de.